DW Menschen und Märkte.
Tourismus, eine Branche vor dem Umbruch. USA und Großbritannien, wo Arbeitsmigranten weniger gern gesehen werden. Das und mehr in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie der Kollege Kaufmann herzlich begrüßt. In der Tourismusbranche zeichnet sich eine Zeitenwende ab. Grüner, also umweltbewusster zu reisen, das wird vielen Kunden offenbar immer wichtiger. Noch dominiert das klassische Geschäft bei den großen Konzernen, also Pauschalreisen, Kreuzfahrten, Flüge. Und auch das könnte besser laufen. Ein Beispiel dafür ist TUI. Ulla Herrmann hat hingehört, als der deutsche Reiseriese heute seine Quartalszahlen vorgelegt hat.
Vor 3 Jahren hat sich TUI-Chef Friedrich Jussen noch sehr optimistisch über das weitere Wachstum in der Tourismusbranche geäußert.
Die Leute wollen in den Urlaub fahren und solange wir ein Marktwachstum sehen, das hoch ist, geht es auch den touristischen Unternehmen gut.
Tatsächlich boomt der Tourismus. Die Straßen und Züge sind überfüllt, die Flughäfen platzen aus allen Nähten. Erstaunlich daher, dass ausgerechnet bei Europas größtem Reisekonzern TUI die Gewinne eingebrochen sind. Von April bis Juni um 46% sogar. Michael Girse, Fondsmanager bei Union Investment, erklärt.
Also dieses Jahr ist ein Desasterjahr für die TUI, weil wir haben so viele Probleme. Das fängt beim Brexit an, geht dann über verändertes Buchungsverhalten bis zu der Außerdienststellung dieser 737 MAX.
Allein das Dilemma mit der 737 MAX von Boeing kostet TUI 300 Millionen Euro in diesem Jahr. Weil die Maschinen des Unglücksfliegers weltweit nicht mehr eingesetzt werden dürfen, musste sich TUI Ersatzflugzeuge bei anderen Fluggesellschaften borgen. Das kostete TUI zusätzliches Geld. Und noch ist nicht klar, wann die Boeing-Maschinen wieder fliegen dürfen. Dabei sollten die neuen Boeing-Maschinen weniger Treibstoff verbrauchen als die älteren Flugzeuge.
Das ging natürlich jetzt in die Hose mit dieser Außerdienststellung der 737 MAX.
TUI wollte auch seine Kreuzfahrten sauberer machen, denn die Dinosaurierschiffe stoßen enorme Schadstoffe aus. Der Konzern aus Hannover hat bereits neue Schiffe bestellt.
Mit Flüssiggasantrieb. Allerdings haben diese Kreuzfahrtschiffe wegen des Booms so lange Lieferzeiten, dass das erste Schiff bei der TUI erst im Jahre 2024 geliefert wird.
Sagt Fondsmanager Michael Girse. Das Thema Nachhaltigkeit ist eine große Herausforderung, nicht nur für TUI, sondern für alle Reiseveranstalter. Die Branche muss viel Kritik einstecken und befindet sich im Umbruch. Mancherorts findet bereits ein vorsichtiges Umdenken statt. Denn grüner Reisen wird bei manchen Urlaubern immer wichtiger. Auch Reiseveranstalter wie TUI steigen daher bei nachhaltigem Tourismus ein. Aber dass insgesamt weniger und nachhaltiger gereist wird, das glaubt Fondsmanager Michael Giese nicht.
Es gibt ja heute schon kleinere Reiseveranstalter, die auf ökologisches und nachhaltiges Reisen abzielen. Das ist allerdings nicht die Masse. Bevor die Masse umschaltet auf nachhaltiges Reisen, ich denke mal, das wird von alleine nicht passieren. Da muss wahrscheinlich der Gesetzgeber reagieren, indem man Klimaschutzabgaben vielleicht erhebt und wird ja im Moment auch diskutiert.
Ungeachtet aller Diskussionen um Klimaschutz zieht das Geschäft mit Kreuzfahrten und Hotels weiter an. So gehen denn Branchenkenner davon aus, dass Europas größter Reiseveranstalter TUI die aktuelle Schwäche und das schwierige Sommergeschäft bald wieder ausbügeln wird. Diesen Optimismus teilen auch die Anleger wohl, denn die TUI-Aktie steigt trotz der katastrophalen Bilanz der Hannoveraner.
Das war Ulla Herrmann aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Wir schauen heute mal auf eine relativ kleine Börsennummer. Die Aktie des sogenannten Ballsportvereins Borussia. Die Borussia Dortmund GmbH und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien hat heute ihre Bilanz für das Geschäftsjahr 2018-19 vorgestellt. Der Kollege Michael Westerhoff hat dort gehört, ob der neben der Spielvereinigung Unterhaching einzige börsennotierte Fußballverein Deutschlands sein Ziel schon erreicht hat. Einen Umsatz oberhalb der 500 Millionen Euro-Linie.
Weniger Umsatz, weniger Gewinn. So eine Bilanz hört sich erstmal nach Problemen an. In der vergangenen Saison hat Borussia Dortmund 489 Millionen Euro Umsatz gemacht, 9% weniger als im Vorjahr. Doch BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sah auf der Bilanzpressekonferenz eigentlich ganz glücklich aus, denn er hat eine Erklärung für die Zahlen.
Wenn man das aber genauer analysiert, dann war das vorletzte Geschäftsjahr ja das, wo wir 222 Millionen Transfererlöse erzielt hatten durch die Verkäufe von Dembélé und Aubameyang.
Weil der BVB in der abgelaufenen Saison nicht so hohe Ablösesummen kassieren konnte, sind Umsatz und Gewinn gesunken. Rechnet man die Transfererlöse raus, konnte Borussia Dortmund den Umsatz sogar steigern. Deshalb ist Finanzvorstand Thomas Drees ziemlich zufrieden.
Wir haben einen Umsatzrekord transferbereinigt hinbekommen. Wir haben wieder ein zweistelliges Millionenergebnis abgebildet. Insoweit sollten wir alle zufrieden sein. Aber das heißt nicht, dass wir nicht hungrig bleiben würden.
Das meiste Geld, knapp 170 Millionen Euro, hat der BVB vom Fernsehen kassiert.
Im TV-Bereich hatten wir einen massiven Anstieg von 45 Millionen, wesentlich getrieben durch das Thema Champions-League-Erlöse. Dort haben wir natürlich im Jahr davor relativ schlechte Ergebnisse gehabt, zumal wir eben aus der Gruppenphase damals ausgeschieden waren, nur zwei Runden Euroleague gespielt haben. Und im jetzt letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr haben wir ein Achtelfinale gespielt, deswegen dort die Steigerung. Und wir haben in den nationalen TV, also sprich Bundesliga, insgesamt nochmal 10 Millionen zugelegt.
Immer wichtiger wird das Geschäft im Ausland. Um Werbung für sich zu machen, war der BVB in diesem Sommer in den USA unterwegs. Zudem hat der Club Büros in Singapur und Shanghai.
Unser Ausrüster macht heute fast 50% seines Umsatzes mit BVB-Artikeln im Ausland. Daran erkennt man auch mal, dass das durchaus dann auch ökonomisch verfängt,
sagt Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und redet dann auch über die Ausgaben des Vereins. Das meiste Geld gibt Borussia Dortmund für die Gehälter der Profis aus. Im vergangenen Jahr über 140 Millionen Euro. Gut investiertes Geld, hofft Watzke, der einen vorsichtig optimistischen Ausblick für die neue Saison wagt.
Ich glaube, dass wir alle, die Verantwortlichen, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Saison gelegt haben. Wir haben eine gute Mannschaft, wir haben einen guten Trainer, gutes Trainerteam und von daher haben wir ein bisschen Zuversicht, unsere Ziele auch in diesem Jahr mit vollem Elan angehen zu können.
Das hoffen auch die Aktionäre, die sich in diesem Jahr über 6 Cent Dividende pro Aktie freuen können. Die Zahlen kamen an der Börse allerdings nicht so gut an. Zeitweise verlor die BVB-Aktie heute über 3%.
Michael Westerhoff aus Dortmund. Die amerikanische Green Card hat eine lange Geschichte. Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges können Menschen ohne US-Staatsbürgerschaft mit der United States Permanent Resident Card in den USA leben und arbeiten. Viele Jahre wurden diese ihrer Farbe wegen sogenannten Green Cards vergeben, oft im Rahmen einer Lotterie. Diese legale Methode, in den USA Aufenthalt und Lebensunterhalt finden zu können, wird nun beschnitten, berichtet Thorsten Teichmann.
Die Entscheidung könnte es für legale Einwanderer in den USA, die einmal staatliche Leistungen in Anspruch genommen haben, schwerer machen, jemals ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht für Ausländer wie eine Green Card zu erhalten. Der amtierende Chef der Einbürgerungsbehörde, Ken Cuccinelli, verteidigte die Politik vor Journalisten. Unsere Regel verhindert grundsätzlich, dass Ausländer, die der Öffentlichkeit womöglich zur Last fallen, in die USA kommen oder hier bleiben und eine Green Card erhalten. Die Trump-Administration sieht in Sozialleistungen wie Lebensmittelhilfe oder finanzieller Überbrückung einen Anreiz für Einwanderer, um in die USA zu kommen. Trumps Berater Stephen Miller hatte sich deshalb für Veränderungen eingesetzt. Die Reform gehe womöglich über die Frage bereits gezahlter staatlicher Leistungen hinaus, sagt Theresa Cardinal Brown vom überparteilichen Politikzentrum, einem Washingtoner Think Tank. Die Formulierung, Einwanderer, die womöglich der Öffentlichkeit zur Last fallen, weise in die Zukunft. Da wird es unklar. Denn die Behörde muss sich anschauen, ob der Antragsteller einen Berufsweg hat. Wie hoch ist der Bildungsgrad? Gibt es Erkrankungen, mit denen er zur Belastung werden könnte? Man müsse sehen, wie die Vorgabe umgesetzt wird. Wir konnten das schon beobachten, denn Konsulate im Ausland haben einiges davon schon bei der Vergabe von Visa im vergangenen Jahr angewendet. Anwälte für Einwanderungsrecht und Aktivisten werfen der Trump-Administration sogar vor, wohlhabende Einwanderer zu bevorzugen. Ein Journalist fragte Behördenchef Cuccinelli, ob er die Inschrift an der Freiheitsstatue in New York ändern will. Dort steht, Bring mir deine Müden, deine Armen, deine gedrängten Massen, die sich danach sehnen, frei zu atmen.
This rule will cover for USCIS almost 400,000 people a year.
Die Regel wird im Fall der Einwanderungsbehörde beinahe 400,000 Menschen im Jahr betreffen. Deren Anträge auf dauerhaftes Bleiberecht beinhalten ab dann eine echte Überprüfung, ob sie der Öffentlichkeit zur Last fallen oder nicht. Ich glaube auf keinen Fall, dass wir etwas von der Freiheitsstatue entfernen wollen.
We're ready to take anything off the statue of liberty.
Die Fähigkeit, sich selbst zu versorgen, hatte bei der Entscheidung der US-Behörden immer eine Rolle gespielt, ob Einwanderer dauerhaft in den Vereinigten Staaten leben und arbeiten können. Aber jetzt rücke diese Überlegung ins Zentrum der Entscheidung, schreibt die New York Times. Das überparteiliche Politikzentrum hat die Statistik anhand von Artikeln überprüft. Einzelne Einwanderer beziehen Sozialleistungen seltener und auf geringerem Niveau als US-Staatsbürger. Einige Einwanderer, vor allem Haushalte mit in den USA geborenen Kindern, haben höhere Bezüge, weil die Kinder einen Anspruch auf Leistungen haben, die deren Eltern nicht haben. Die neue Regel soll nicht für schwangere Frauen und Kinder gelten, nicht für Flüchtlinge und Asylbewerber. In 60 Tagen tritt die Reform in Kraft. Zuvor könnten Organisationen und einige Bundesstaaten dagegen klagen.
Das war Thorsten Teichmann aus Washington. Bleiben wir noch etwas bei den Themen Zuwanderung und Fachkräftemangel. Einen Mangel an gut ausgebildeten Bewerbern beklagt nicht nur der deutsche Arbeitsmarkt, das kennt man in den meisten Industrienationen, auch in Großbritannien. Wir haben unsere Kollegin in London, Imke Köhler, gefragt, wie ausländische Fachkräfte angeworben werden, welche Bedingungen sie erfüllen müssen und wie schwierig es ist, überhaupt ins Land zu kommen oder wie teuer.
Nora Perone ist 27, US-Amerikanerin und ausgebildete Sängerin und Schauspielerin. Nun ist sie mit einem Visum in Großbritannien. Nora Perone hat eines der Exceptional Talent Visas ergattert, ein Arbeitsvisum für außergewöhnlich Begabte. Bis sie dieses Visum endlich hatte, war es allerdings ein langer Weg. Sie hat sich sogar eine Anwältin genommen, die sich mit Visa-Formalitäten auskennt. Die Bewerbung ist dadurch ziemlich teuer geworden. Zunächst einmal musste Nora sich von offizieller Stelle bestätigen lassen, dass sie talentiert ist. Damit waren die ersten 300 Pfund weg.
And then the visa itself costs about.
Und das Visum selbst kostet auch 300 Pfund. Aber dann musst du auch für deinen Krankenschutz bezahlen. Das müssen alle Immigranten machen. Das sind nochmal 400 Pfund pro Jahr. Das muss man im Voraus bezahlen für ein 5-Jahres-Visum. Alles in allem waren das 2.600 Pfund fürs Visum. Und da sind die Anwaltskosten noch nicht mit dabei. Das war locker dreimal so viel, wahrscheinlich mehr.
Attorney fees, which were easily three times that.
Premier Boris Johnson hat angekündigt, dass künftig mehr Talentvisa vergeben werden sollen, damit auch die Wissenschaft weiterhin Spitzenforscher anwerben kann. Mit dem Talentvisum kann Nora Perone nun immerhin fast 5,5 Jahre im Land bleiben, ohne weitere Vorgaben einhalten zu müssen. Das ist bei regulären Arbeitsvisa anders. Fachkräfte, die nicht aus dem europäischen Wirtschaftsraum stammen, müssen normalerweise zahlreiche Kriterien erfüllen. Sie müssen Sprachkenntnisse und einen Arbeitsvertrag mit einem Jahreseinkommen von mindestens 30.000 Pfund nachweisen. Die Aufenthaltserlaubnis ist dabei an den Job geknüpft. Wer den Job verliert, muss in der Regel auch das Land verlassen. Nach dem Brexit sollen diese Regeln auch für EU-Bürger gelten, die neu angeworben werden. Luna Williams glaubt nicht, dass Großbritannien unter diesen Bedingungen für qualifizierte EU-Bürger attraktiv bleibt.
Wenn ich zum Beispiel ein deutscher Ingenieur wäre, dann würde ich mich fragen, warum ich so viel Geld bezahlen soll, wenn ich genauso gut woanders hingehen kann, angesichts der Personenfreizügigkeit in der EU. Ich glaube, dass die britische Regierung sich dieses Problem anschauen und überlegen muss, wie sie Leute dazu bringen kann, nach Großbritannien zu kommen.
Encourage people to come to the UK.
Luna Williams ist Sprecherin des Immigration Advice Service, eines juristischen Beratungsdienstes, der Ausländern dabei hilft, ein Arbeitsvisum für Großbritannien zu beantragen. Mit dem Brexit wird sich die Lage verschärfen, meint sie. Dabei ist die Lage in vielen Bereichen schon schwierig, wie Steve Turner von der Gewerkschaft Unite the Union deutlich macht.
Engineering UK, the professional federation.
Engineering UK, der Berufsverband der Ingenieure, hat gesagt, dass im nächsten Jahr 180.000 Stellen nicht besetzt werden können. Und das ohne die Auswirkung eines No-Deal-Brexit. Also schon jetzt gibt es fast 200.000 unbesetzte Stellen.
Right now, nearly 200.000 vacancies exist.
Ingenieure stehen deshalb auf der Shortage Occupation List, vergleichbar mit der Positivliste der Bundesagentur für Arbeit. Fachkräfte aus diesen Berufsgruppen wird die Zuwanderung erleichtert, etwa indem die Mindesteinkommensgrenze gesenkt wird. Allerdings stehen bisher pro Jahr nur 20.700 Arbeitsvisa zur Verfügung. Gut möglich, dass auch das nach dem Brexit geändert wird.
Ach ja, kein Gebiet, auf dem der Brexit nicht zu spüren wäre. Mit diesem Bericht von Imke Köhler aus London endet unser Podcast für heute. Gerhard Georgi in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon bedanken sich für Ihr Interesse.
Das war ein Podcast der DW.